Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 8 – Corona und Arbeitsrecht. Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen von Corona auf das Arbeitsverhältnis. Themen werden unter anderem sein Lohnfortzahlung bei Covid-19 oder auch bei angeordneter Quarantäne. Was gilt bei behördlich angeordneten Betriebsschließungen? Schutzpflichten des Unternehmens in Bezug auf Covid-19? Wann darf ein Arbeitnehmer zu Hause bleiben? Wie wird Kurzarbeit richtig eingeführt? Und wie verhalten sich Urlaub und Kurzarbeit, Kündigung und Kurzarbeit und Krankheit und Kurzarbeit zueinander? Und ganz zum Schluss gibt es wie immer einen der Fälle, die das Leben schreibt. Heute ein wirklich anrüchiger Fall. Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Ernest Hemingway. Im Studio begrüße ich heute meine Kollegin Frau Dr. Anna Donner de Seba. Hallo Anna.
Hallo.
Ja, Corona bringt nicht nur für alle Urlaubsverzicht, Kontaktverbote, erschwerte Friseurbesuche etc., sondern auch für Unternehmer eine Menge arbeitsrechtlicher Fragestellungen, mit denen beschäftigen wir uns heute gemeinsam. Fangen wir direkt mal mit dem ersten Fall an. Anna, was passiert, wenn mein Arbeitnehmer sich mit Covid-19 infiziert hat?
Hier ist zu unterscheiden, ob der Arbeitnehmer Krankheitssymptome zeigt oder nicht und ob er deshalb arbeitsunfähig ist. Wenn er arbeitsunfähig ist, dann ist der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet, wie in jedem anderen Krankheitsfall auch. Anders stellt es sich aber dann dar, wenn der Arbeitnehmer zwar positiv auf Covid-19 getestet wurde und die Erkrankung symptomlos verläuft, dann ist der Arbeitnehmer nicht arbeitsunfähig. Allerdings ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Gesundheit seiner Arbeitnehmer zu schützen und darf die Arbeitsleistung des infizierten Arbeitnehmers nicht annehmen.
Okay, der Arbeitnehmer bleibt zu Hause und das heißt, kriegt er jetzt Geld oder kriegt er kein Geld?
Grundsätzlich bekommt er kein Geld, denn im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn.
Ja, Anna, jetzt gibt es aber in § 616 BGB, manche Hörer werden die Regelung vielleicht kennen, eine uralte Regelung, die sinngemäß besagt, wenn ein Arbeitnehmer unverschuldet kurzfristig an der Ausübung seiner Arbeitsleistung verhindert ist, behält er trotzdem seinen Lohnanspruch. Klassische Fälle, Beispielsfälle für solche kurzfristigen unverschuldeten Verhinderungen von Arbeitnehmern sind der Tod eines nahen Angehörigen, die eigene Hochzeit und als Hauptanwendungsfall die Krankschreibung eines Arbeitnehmers wegen Erkrankung eines Kindes. Dann schreibt der Arzt den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zur Pflege des pflegebedürftigen Kindes krank. Der Arbeitnehmer ist dann nicht selber arbeitsunfähig, aber wird, wie gesagt, für sein Kind krankgeschrieben. Das unterfällt also nicht der klassischen Lohnfortzahlung. Es unterfällt aber wohl dem 616 BGB kurzfristige unverschuldete Verhinderung an der Arbeitsleistung. Könnte man diese Regelung hier anwenden? Ich meine, immerhin Infektion mit Covid-19, ich muss zu Hause bleiben. Ist eine kurzfristige Verhinderung vielleicht, wenn man sagt, naja, 10, 14 Tage, unverschuldet ist es auch. Könnte man die Regelung hier anwenden?
Denkbar ist das grundsätzlich, das wird auch zum Teil so vertreten, allerdings ist es bis ins Letzte noch nicht geklärt. Deshalb ist dem Arbeitgeber auf jeden Fall zu empfehlen, diese Regelung im Arbeitsvertrag auszuschließen. Das ist möglich und diese Regelung sollte auch ausgeschlossen werden für alle Anwendungsfälle und nicht nur für Erkrankungen an Covid-19.
Okay, jetzt hat der vorsorgende Unternehmer das in den Arbeitsverträgen für seine Mitarbeiter ausgeschlossen. Wie stellt sich das für unseren Beispielsarbeitnehmer, der symptomlos an Covid-19 erkrankt ist, jetzt von der Bezahlung dar? Kriegt er dann von keinem irgendeine Vergütung?
Der Arbeitnehmer hat dann die Möglichkeit, eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zu verlangen. Das setzt aber voraus, dass er behördlich unter Quarantäne gestellt wurde oder ihm behördlich ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde.
Und das wiederum heißt, das gilt auch für Fälle nicht nur einer eigenen Covid-19-Erkrankung, sondern auch für Fälle, in denen man wegen eines Verdachtsfalls im Umfeld unter Quarantäne gestellt wird, richtig?
Genau, also die Fälle unterscheiden sich insoweit nicht. Es ist egal, ob man selbst an Covid-19 erkrankt ist und keine Symptome zeigt oder ob man eine Kontaktperson ist einer infizierten Person.
Okay, Anna, jetzt setzen wir noch einen drauf. Die Behörde kommt und schließt den gesamten Betrieb. Wie sieht das Ganze dann aus?
Dann sieht es sehr schlecht aus für den Arbeitgeber, denn die Betriebsschließung aufgrund behördlicher Anordnung fällt alleine in das Risiko des Arbeitgebers. Er ist dann zu voller Lohnzahlung an seine Arbeitnehmer verpflichtet und er hat auch keine Möglichkeit, dafür eine Entschädigung zu verlangen, denn man sagt hier, dass der Arbeitgeber kein Sonderopfer erbringt, sondern im Falle der Pandemie ist es so, dass jeder Arbeitgeber davon getroffen ist und das Opfer sozusagen von der Gesellschaft als Ganzer zu tragen ist.
Bilden wir noch einen anderen Fall aus der Praxis. Immer wieder kommt es ja vor, dass einzelne Arbeitnehmer mit, sage ich mal, Erkältungssymptomen zur Arbeit erscheinen und der Arbeitgeber sagt, bitte bleib zu Hause, vielleicht auch schon im Vorfeld, wenn der Arbeitnehmer sich telefonisch meldet, oder es gibt betriebsintern schon Anordnungen, die sagen, bei entsprechenden Symptomen in jedem Fall zu Hause bleiben. Tatsächlich sind die Arbeitnehmer aber weder an Covid-19 erkrankt, noch sind sie wirklich arbeitsunfähig erkrankt, bleiben aber auf Weisung des Arbeitgebers zu Hause. Wie sieht's aus mit dem Lohnanspruch in diesen Fällen?
Dabei handelt es sich ja nur um eine Vorsichtsmaßnahme des Arbeitgebers, die in sein eigenes Risiko fällt. Und deshalb ist er weiterhin dazu verpflichtet, seine Arbeitnehmer zu vergüten.
Okay, nächster Fall aus der Praxis kommt auch bei uns immer wieder auf den Tisch. Ein Arbeitnehmer hat Angst, dass er sich am Arbeitsplatz mit Covid-19 ansteckt. Darf er dann zu Hause bleiben?
Es kommt drauf an. Die Regel ist hier, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nur dann verweigern darf, wenn sie ihm unzumutbar ist. Und dafür reicht eine allgemeine Ansteckungsgefahr nicht aus. Beispielsweise, wenn der Arbeitnehmer öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, um zur Arbeit zu gelangen.
Oder eben auch allgemeine Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz selbst, ne? Genau. Macht ja auch Sinn, weil ich meine, ob ich jetzt bei Lidl einkaufen gehe oder ob ich am Arbeitsplatz ganz normal meiner Arbeit nachgehe, da ist mal nicht unbedingt erkennbar, dass am Arbeitsplatz grundsätzlich mal ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, ne?
Ja, das ist richtig. Der Arbeitnehmer darf aber seine Arbeitsleistung dann verweigern, wenn der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nachkommt, seine Arbeitnehmer vor Gesundheits- und damit auch vor Ansteckungsgefahren zu schützen. Das heißt, der Arbeitgeber muss auch Schutzmaßnahmen ergreifen, um das Ansteckungsrisiko bestmöglich vom Arbeitnehmer fernzuhalten.
Okay, aber jetzt gibt es ja unterschiedliche Empfindlichkeitsstufen bei unterschiedlichen Personen. Bestmöglich heißt das, ich muss jede erdenkliche Schutzmaßnahme ergreifen oder wo liegt genau der Maßstab für die erforderlichen und zumutbaren Schutzmaßnahmen?
Der Maßstab sind die Corona-Bekämpfungsverordnungen der Länder. Die sind einzuhalten von den Arbeitgebern und solange die eingehalten werden, ist der Arbeitgeber auf der sicheren Seite. Eine Ausnahme kann es allerdings darstellen, wenn einzelne Arbeitnehmer besonders schutzbedürftig sind. Da sind dann im Einzelfall weitergehende Maßnahmen zu treffen, um den Arbeitnehmer zu schützen.
Wunderbar. Jetzt bleibt ein Arbeitnehmer zu Hause, weil er meint, ihm reichen die Schutzmaßnahmen nicht aus. Welches Risiko läuft er?
Erstens, dass der Arbeitnehmer kein Geld erhält. Zweitens läuft er das Risiko einer Abmahnung und drittens womöglich auch einer Kündigung.
Okay, das sollte man also sich gut überlegen, bevor man das als Arbeitnehmer einfach mal so macht. Anna, ich muss nochmal zurückkommen auf den vorhergehenden Fall, in dem das Unternehmen aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen wurde. Und da war ja die Feststellung, dass das im Ergebnis das Risiko des Arbeitgebers ist, des Unternehmens ist, dass das Unternehmen die Löhne fortzahlen muss und dass es im Normalfall auch keinen Ausgleich nach dem Infektionsschutzgesetz erhält. Soll das Ende der Fahnenstange sein?
Ja, in diesem Fall hat der Arbeitgeber beispielsweise die Möglichkeit, Kurzarbeit einzuführen. Wird auch viel gehandhabt in letzter Zeit. Kurzarbeit bedeutet, dass die vereinbarte Arbeitszeit reduziert wird und gleichermaßen auch entsprechend der Lohn des Arbeitnehmers. Zu beachten ist hier, dass Kurzarbeit aber nicht einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden darf, sondern er muss dafür eine Vereinbarung treffen. Wenn im Unternehmen ein Betriebsrat besteht, dann muss der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung schließen. Und wenn kein Betriebsrat besteht, dann muss der Arbeitgeber mit jedem einzelnen Arbeitnehmer eine entsprechende individuelle Regelung vereinbaren. Diese Vereinbarungen sind aber sehr, sehr fehleranfällig, sodass jedem Arbeitgeber hier zu raten ist, durchaus professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kostspielig wird es nämlich dann, wenn sich die getroffene Vereinbarung im Nachhinein als unwirksam herausstellt, denn dann gibt es keine wirksame Vereinbarung darüber, dass der Lohn reduziert wird, sodass der Arbeitgeber am Ende zur vollen Lohnzahlung verpflichtet ist.
Ja klar, weil er dann nur einseitig angeordnet hat, dass der Arbeitnehmer ganz oder teilweise zu Hause bleiben soll, hat aber nicht im Gegenzug die Vereinbarung, dass dafür auch der Lohn runtergeht, ne?
Genau. Wir können das auch gerne mal veranschaulichen anhand des folgenden Falles. Nehmen wir ein Reisebüro, in dem kein Betriebsrat vorhanden ist und aufgrund der Corona-Pandemie sind dem Arbeitgeber sämtliche Aufträge weggebrochen, sodass er sein Personal nicht sinnvoll beschäftigen kann. Daher entschließt er sich, Kurzarbeit anzuordnen und zu diesem Zweck hängt er am schwarzen Brett des Betriebs aus, dass ab sofort und bis auf Weiteres zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen die Arbeitszeit auf null reduziert wird. Die Arbeitnehmer kommen also nicht mehr ins Büro und erhalten auch keinen Lohn. Und nach einem halben Jahr kommt die Arbeitnehmerin A an, die sich jetzt das letzte halbe Jahr schön in der Sonne gebräunt hat und verlangt Zahlung ihres Gehalts für die letzten 6 Monate, da der Arbeitgeber ja die Kurzarbeit nicht wirksam angeordnet habe.
Und wie sieht's aus? Kann sie jetzt ihr Gehalt nachfordern?
Grundsätzlich ja. Wir haben ja gesehen, Kurzarbeit erfordert eine wirksame Vereinbarung, die hier nicht vorliegt, sondern eine einseitige Anordnung durch den Arbeitgeber. Allerdings besteht Rettung für den Arbeitgeber, denn für solche Fälle wie den vorliegenden hat das Bundesarbeitsgericht bereits im Jahr 2015 entschieden, dass der Arbeitnehmer zumindest mal verdeutlichen muss, dass er mit der Kurzarbeit nicht einverstanden ist. Das heißt, er kann nicht die Vorzüge der Kurzarbeit genießen und dann nach einem halben Jahr hingehen und sagen, er hätte gerne trotzdem sein Geld.
Das ist Rechtsprechung, die man nachvollziehen kann. Okay, eine einseitige Anordnung geht nicht. Im nächsten Fall haben wir einen Arbeitgeber, der das Ganze schon etwas besser macht. Der lässt von seinen Arbeitnehmern eine entsprechende Vereinbarung zur Kurzarbeit unterzeichnen. Die Vereinbarung lautet: Die Arbeitsvertragsparteien vereinbaren hiermit, dass ab dem 1. März 2021 Kurzarbeit eingeführt wird. Es wird Kurzarbeit 0 eingeführt bei gleichzeitiger entsprechender Lohnreduzierung. Ist diese Vereinbarung, wenn sie von beiden Seiten unterschrieben wird, wirksam?
Auf gar keinen Fall, denn sie erfüllt nicht die Mindestbedingungen an eine Vereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit, wie sie von der Rechtsprechung aufgestellt worden sind.
Anna, jetzt bin ich gespannt. Was sind die Mindestvoraussetzungen?
Zunächst mal die Laufzeit der Kurzarbeit, also der maximale zeitliche Rahmen, in dem der Arbeitnehmer mit der Anordnung von Kurzarbeit rechnen muss. Außerdem muss dem Arbeitnehmer klar sein, in welchem Umfang die Arbeitszeit reduziert werden kann. Die Vereinbarung muss auch enthalten, dass sich dann der Lohn entsprechend reduziert. Außerdem muss der Arbeitgeber sich dazu verpflichten, bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld zu beantragen. Und am Ende muss die Vereinbarung die Regelung enthalten, dass der Arbeitgeber weiterhin zur Lohnzahlung verpflichtet bleibt, wenn der Antrag auf Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit abgelehnt wird.
Donnerwetter, da hat man eine ganze Menge von Regelungen, die in eine entsprechende Vereinbarung hinein müssen. Ich sage dir ganz ehrlich, die Vereinbarungen, die ich bisher in der Praxis auf den Tisch bekommen habe, nicht selten aus irgendwelchen Formularbüchern von willfährigen Verbänden, oder manchmal auch von Steuerberatern, entsprechen diesen Anforderungen nach meiner Erfahrung nie.
Ja, leider ist das so. Ich habe tatsächlich auch noch keine wirksame Vereinbarung gesehen.
Kommen wir nochmal zurück auf unseren Reisebürofall. Jetzt nehmen wir mal an, das Reisebüro hat alles richtig gemacht, wirksame Kurzarbeitvereinbarungen getroffen, stellt dann aber fest, die Entwicklung in der Reisebranche ist lang nicht so positiv, wie man das vielleicht in 2020 noch still erhofft hat. Das heißt, das Reisebüro beschließt, das Unternehmen insgesamt zu schließen und spricht Kündigungen aus. Wie sieht es dann mit dem Kurzarbeitergeld aus?
In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Gewährung von Kurzarbeitergeld, denn der Sinn von Kurzarbeitergeld liegt darin, das Arbeitsverhältnis zu erhalten, sodass Kurzarbeitergeld und Kündigung sich gegenseitig ausschließen.
Und das heißt dann, ab Ausspruch der Kündigung gibt es kein Kurzarbeitergeld mehr, bis dahin aber schon, richtig?
Genau.
Okay. Anna, erzähl uns doch noch etwas zum Verhältnis von Urlaub und Kurzarbeitergeld. Ist eine Voraussetzung für die Bewilligung von Kurzarbeitergeld, dass im Betrieb des Unternehmens Urlaubsansprüche schon verbraucht wurden?
Es kommt darauf an, über welchen Urlaub wir hier sprechen. Der Resturlaub aus dem Vorjahr beispielsweise muss grundsätzlich aufgebraucht werden, damit Kurzarbeitergeld gewährt wird. Im Hinblick auf den Urlaub aus dem aktuellen Kalenderjahr war es vergangenes Jahr noch so, dass bestehender Urlaub der Gewährung von Kurzarbeitergeld nicht im Weg stand. Allerdings gab es für das Jahr 2021 eine aktualisierte Anweisung der Bundesagentur für Arbeit und danach muss der Jahresurlaub aufgebraucht werden, bevor Kurzarbeitergeld beansprucht werden kann.
Also der aktuelle Jahresurlaub 2021,
genau,
richtig?
Genau, genau.
Okay. Anna, gibt es hiervon auch Ausnahmen?
Ja, beispielsweise, wenn Betriebsferien vereinbart sind oder wenn einzelnen Arbeitnehmern Urlaub schon bewilligt wurde. In diesem Fall steht der noch nicht verbrauchte Jahresurlaub der Gewährung von Kurzarbeitergeld nicht entgegen.
Okay, weil er im Ergebnis schon fest verplant ist. Und da will man das weder dem Unternehmen noch den Arbeitnehmern zumuten, dass sie fest geplanten Urlaub dann entsprechend vorziehen müssen, richtig?
Ja, das ist der Hintergrund.
Du, Anna, wie sieht's aus? Während einer Kurzarbeitsphase nimmt ein Arbeitnehmer Urlaub. Was erhält er an Vergütung für den Urlaub? Volle Vergütung oder Kurzarbeitervergütung?
Da ist die Antwort sehr eindeutig. Hier gibt es die volle Vergütung.
Nächste Frage. Im Betrieb ist noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12. im Beispielsfall, Kurzarbeit 0 vereinbart, auch wirksam vereinbart. Der Arbeitnehmer denkt sich jetzt, Kurzarbeit 0 heißt, ich bleibe sowieso zu Hause, ich spare mir den Urlaub fürs nächste Jahr auf. Funktioniert das?
Nein, das funktioniert nicht, denn der Urlaub muss grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Die Kurzarbeit ändert daran nichts.
Okay, und das heißt, wenn er im laufenden Kalenderjahr nicht genommen wird, dann passiert was?
Dann verfällt der Urlaub, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf diesen Verfall hingewiesen hat.
Das ist ein schöner kleiner Verweis auf einen der letzten Podcasts, in dem es um Urlaub für Arbeitnehmer ging. Da wurde die Thematik ein bisschen ausführlicher nochmal erörtert. Jetzt gibt es noch eine weitere Frage, Anna. Nehmen wir an, im Jahr 2021 war im bestimmten Zeitraum Kurzarbeit wirksam vereinbart. Entsteht für diesen Zeitraum auch der volle Urlaubsanspruch?
Grundsätzlich ja. Es besteht aber die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber diesen Urlaubsanspruch anteilig kürzt. Hierzu hat der Europäische Gerichtshof bereits entschieden. Und zwar sagt er, dass Mitarbeiter, die in Kurzarbeit arbeiten, vergleichbar sind mit Teilzeitarbeitskräften. Das heißt, in der Theorie kann ein Urlaubsanspruch in der Höhe gekürzt werden.
Ja, und zwar anteilig natürlich im Verhältnis der Reduzierung der Arbeitszeit im Verhältnis zu einem Vollzeitarbeitsverhältnis, ne?
Richtig. Allerdings ist hier noch gar nicht klar, wie diese Kürzung vollzogen werden kann. Es gibt da denkbar sind da verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnte der Arbeitgeber die Kürzung einseitig anordnen. Eine weitere Option wäre eine entsprechende Vereinbarung in einer Betriebsvereinbarung oder eben die Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer selbst. Allerdings ist dem Arbeitgeber zu empfehlen, sich nicht auf die einseitige Anordnung zu verlassen, denn es ist noch nicht endgültig geklärt, wie diese Kürzung wirksam vollzogen werden kann.
Okay, das heißt, es bleibt bei der Empfehlung, dass man eine entsprechende Vereinbarung über die Kürzung des Urlaubs abschließt.
Ja, nach jetzigem Stand der Dinge ist das die praktischste Lösung.
Anna, mich erreichen immer wieder Anfragen, wie es aussieht, wenn ein Arbeitnehmer während Kurzarbeit arbeitsunfähig erkrankt. Machen wir einen konkreten Beispielsfall. Es ist Kurzarbeit 50% vereinbart, das heißt, die Arbeitszeit wird um 50% reduziert. In Höhe von 50% gibt es den normalen Arbeitslohn und anstelle der zweiten 50% des Arbeitslohns gibt es Kurzarbeitergeld, im Normalfall 60% oder 67% auf diese 50% der zweiten Hälfte des Arbeitslohns. Also der Arbeitnehmer erkrankt jetzt während Kurzarbeit. Wie sieht da die Lohnfortzahlung aus?
Hier gilt das sogenannte Lohnausfallprinzip. Das heißt, der Arbeitnehmer erhält genau das Gleiche, wie wenn er nicht arbeitsunfähig erkrankt gewesen wäre. Und zwar bekommt er 50% der normalen Vergütung und auf die anderen 50% erhält er 60% oder 67% Kurzarbeitergeld. Es ändert sich also nichts.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Wir haben heute gelernt, dass ein Unternehmen nicht immer Entgeltfortzahlung leisten muss, wenn ein Arbeitnehmer in Zusammenhang mit Covid-19 zu Hause bleibt. Wir haben auch gelernt, dass ein Arbeitnehmer nicht einfach wegen Angst vor einer Covid-19-Erkrankung zu Hause bleiben darf. Weiter haben wir gelernt, dass jedes Unternehmen bestehende Vereinbarungen zur Kurzarbeit nochmals dringlichst überprüfen muss, um massive finanzielle Risiken zu vermeiden. Wir haben weiter gelernt, dass sich die Lohnfortzahlung während einer Kurzarbeit genau an der Höhe der Kurzarbeitervergütung orientiert und dass ein Unternehmen daran denken kann, für eine Kurzarbeitsphase Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer zeitanteilig zu kürzen. Abschließend und ganz aktuell ist noch eine Frage aufgetaucht, nämlich die, ob ich als Unternehmen meine Arbeitnehmer dazu verpflichten kann, sich gegen Covid-19 zu impfen. Die Antwort hier nur ganz kurz: Im Ergebnis kann ich das nicht tun. Eine entsprechende Impfpflicht kann allenfalls der Gesetzgeber anordnen. Ich kann allerdings Arbeitnehmern, die sich impfen lassen, bestimmte Vergünstigungen gewähren, zum Beispiel einen freien Tag nach der Impfung. Das verstößt auch nicht gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Ebenso kann ich natürlich nicht geimpfte Arbeitnehmer von Gemeinschaftsräumen, Kontakt mit Kollegen und so weiter ausschließen. Es bleibt zu hoffen, dass sich in Ihrem Unternehmen diese Frage nicht stellt, sondern dass sich möglichst alle Arbeitnehmer impfen lassen.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Heute geht es um ein eher dreckiges Kapitel der deutschen Rechtsanwendung. Jeder Sauerländer kennt das Lied der Fäkalientransporteure der Firma Hengstebeck, die ausgelassen sangen: Der mit dem Bauche, der pumpt die Jauche, der in der Hülle, der pumpt die Gülle. Dass der Transport und die Verwendung von Exkrementen aber nicht immer mit so viel Lebensfreude einhergeht, zeigt der folgende Fall aus dem Jahr 2019. Ein Landwirt, nennen wir ihn Norbert, betreibt eine auf Ackerbau gerichtete Landwirtschaft. Norbert ist modern, zukunftsorientiert und nachhaltig, sodass er sich gegen chemischen Dünger entscheidet, zugunsten eines natürlich anfallenden, ökologisch erzeugten und verwendbaren Rohstoffs, nämlich Gülle. Das Problem? Das dunkle Flüssiggold entsteht durch Ausscheidung von Vieh, das Norbert leider nicht hält. Wie gut also, dass Norbert auf Fremdbezug von Drittanbietern zurückgreifen kann. Wie gut außerdem, dass er für seine 3 Ziegen eine Wiese mit Unterstand gepachtet hat, unter dem sich ein Gülletank im Boden befindet. Getreu dem Motto, ein leerer Tank ist kein guter Tank, lässt Norbert nun Gülle anliefern. Vorbei war es mit der Ruhe, der Idylle, dem Klang der Bienchen und den süßen, wohlbekannten Düften des herannahenden Frühlings, der ahnungsvoll das Land streifte. Alsbald vergessen war der Mythos des im Märzen die Röstlein einspannenden Bauers, der Romantik der ehrlichen Handarbeit, des Eggens, Säens und Jätens und dem Geruch nach Landliebe, der doch einst die Bewohner des beschaulichen Örtchens in der Mitte von nirgendwo davon überzeugte, dass hier die Welt noch in Ordnung war. Eben diese das Landleben so schätzende Nachbarschaft fühlte sich nun, nachdem sie sich an die Vorzüge des 21. Jahrhunderts in Form von ständiger Präsenz durch Paketlieferdienste gerne gewöhnt hatte, durch die Anlieferung von Gülle in Abstand von 1-2 Monaten in ihren Zeiten der Stille und des Gebets unzumutbar beeinträchtigt. Die zuständige Kreisverwaltung sah sich nun dazu veranlasst, Norbert die Verwendung seines Gülletanks zu untersagen. Und zwar nicht nur wegen dieser nicht hinnehmbaren akustischen Störung, sondern auch wegen der sich nun vollziehenden Zweckentfremdung des Gülletanks. Dem aufmerksamen Zuhörer wird nicht entgangen sein, dass Norbert den für die Lagerung von Gülle vorgesehenen Gülletank mit Gülle befüllt hatte. Meine Damen und Herren, Sie irren sich, wenn Sie nun annehmen, der Zweck eines Gülletanks werde dann erfüllt, wenn er Gülle beinhaltet. Und jetzt hören Sie mal, was eine Kreisverwaltung sich alles einfallen lassen kann, wenn sie mit aller Gewalt ein bestimmtes Ergebnis erzielen möchte. Nach Auffassung der Kreisverwaltung war eine Nutzungsänderung des Gülletanks gegeben, weil statt eigener Gülle auf einmal fremde Gülle eingefüllt wurde. Die Kreisverwaltung befürchtete wegen der jährlich 5-maligen Anlieferung der Gülle eine Geruchsbelästigung der Anwohner des Örtchens im Nirgendwo, wobei die Emissionen durch gelieferte Gülle freilich Gerüche durch eine permanent präsente, eigene Gülle produzierende Viehherde auf unermessliche Weise zu überschreiten drohte. Auf sowas muss man erstmal kommen. Norbert jedenfalls möchte diese Kreativität der Kreisverwaltung nicht auf sich sitzen lassen und hofft nun auf den gesunden Menschenverstand der Verwaltungsrichter. Was lernen wir also daraus? Mist gibt es in den unterschiedlichsten Qualitäten.
Anna, das lassen wir mal so im Raum stehen. Vielen Dank jedenfalls, dass du heute dabei warst. Mir hat es richtig Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich auch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war's mal wieder für heute. Der nächste Podcast erscheint, kein Scherz, am 1. April. Thema wird sein gefährdete Arten, der Führerschein. Zu Gast ist dieses Mal ein Fachanwalt für Verkehrsrecht, der Kollege Oleg Trusow-Boos. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Und halten Sie durch. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.